Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Einen schönen guten Morgen. Ich bin froh, dass wir heute 2 Stunden Zeit haben für das Gespräch, denn die Frau, die mein Gast ist, hat sich an so vielen Stellen engagiert, hat so viel bewegt und dadurch natürlich so viel zu erzählen, dass wir 2 Stunden wahrscheinlich sehr gut gebrauchen können. Es ist Barbara John, Ehrenvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin, Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Opferangehörigen der Mordserie des NSU und vor allem aber bekannt, weil sie 22 Jahre lang für die Integration in Berlin zuständig war. Angefangen 1981, als es noch Ausländerbeauftragte geheißen hat. Sie war die erste in einem Bundesland und ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Herzlich willkommen, Barbara John.
Vielen Dank. Ich bin auch gespannt und freue mich auf das Gespräch.
Hieß das eigentlich, Frau John, am Ende 2003 immer noch Ausländerbeauftragte?
Ja, das war gerade der Wendepunkt, dass man zu Integrationsbeauftragte umstieg. Und das war ja auch vollkommen richtig. Das war ich ja von Anfang an, obwohl es ja nicht so heißen sollte. Denn ich sollte ja dafür sorgen, dass die Gastarbeiter, das war ja damals die Gastarbeiterzeit, also zuerst auch die Jugoslawen, dann später die Türken und die Griechen, dass die zurückgehen, wenn hier die Arbeitslosigkeit höher wird. Mhm. Und das ist ja auch versucht worden mit einer Rückkehrhilfe, die aber nicht funktioniert hat.
Das wäre Ihre Aufgabe gewesen? Das sollten Sie unterstützen, die Rückkehr?
Naja, das war so der heimliche Wunsch der Partei, der ich angehörte, nämlich der CDU damals.
Mhm. Angehört? Ist das vergangen?
Angehört, ja, der ich angehöre, ja.
Der Sie immer noch angehören. Ne? Also ich dachte, da hätte sich jetzt was geändert, weil das wäre dann gleich unseres Gespräches ja eine interessante Neuigkeit. Ja, also heute ist das Amt etabliert, umbenannt in Beauftragte für Integration und Migration, Ausländerbeauftragte, Sie sagen es gerade, hatten Sie eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Das sagt also eine ganze Menge aus. Gastarbeiter waren auf Zeit gefordert und deswegen hat mich auch interessiert, warum Richard von Weizsäcker, der damals regierender Bürgermeister war, so ein Amt eigentlich hier haben wollte.
Ja, also Richard von Weizsäcker gehörte natürlich nicht zu denen, die nicht für Integration waren. Und ich bin kurz davor gewesen, dieses Amt auszuschlagen. Und zwar aus folgendem Grund. Also ich war dann in einem Ministerium angesiedelt, ohne als Rechtsaufsicht, aber nicht als Fachaufsicht. Und wenn man in einem Ministerium arbeitet in Deutschland, dann hat man keinen Kontakt mehr mit der Bevölkerung, sondern nur mit der Blase, die einen umgibt, mit der Verwaltung. Nach oben, nach unten also nicht. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wie soll ich denn das machen? Ich hatte zwar viel Ahnung von der Migration und ich habe ja auch, war ja damals Hochschulassistentin und habe Deutsch als Zweitsprache an der FU unterrichtet, aber ich hatte weniger Ahnung vom Ausländerrecht und vor allem, was macht eigentlich dieses Gesetz und dieses Recht und die ganze kulturelle und soziale Umgebung mit den Menschen, die da sind? Wie erfahren die das? Welche Nöte haben sie? Was finden sie gut? Und ich habe darauf bestanden, dass ich nicht eine Stabsstelle ohne Bürgerkontakt werde, sondern nur diese Stabsstelle übernehme, wenn ich Bürgerkontakt habe, und zwar jeden Tag. Mhm. Dazu brauchte ich natürlich auch Menschen, Leute, auch Anwälte, die Beratungen machten. Und das habe ich dann auch durchgesetzt. Sonst wäre das nichts gewesen.
Das wäre Ihre Bedingung. Ansonsten hätten Sie das Amt abgelehnt. Also Sie wollten die Einwanderer, die Migranten zu sich ins Haus holen. Das war ja eben der ganz neue Ansatz. Das war Ihre Idee davon, überhaupt die Leute erstmal kennenlernen.
Natürlich. Also ich kannte ja schon natürlich die viele Menschen, weil ich ja Deutsch als Fremdsprache unterrichtete, Lehrer ausgebildet habe, dazu auch natürlich die Studenten begleitet habe, wenn sie ihre ersten Stunden gaben. Und das war auch in Kreuzberg der Fall und so weiter. Also kannte ich auch schon Familien, war da auch manchmal eingeladen. Aber was ich nicht kannte, waren die wirklichen Probleme, die sich ergeben haben. Und ich wollte mit ihnen sprechen. Ich musste einfach lernen. Ich wusste, die wissen viel mehr, müssen auch viel mehr wissen als ich. Und besonders in der Zeit, wo sie eigentlich nur auf Zeit da sein sollten. Und was bedeutete das etwa für nachgezogene Ehefrauen? Das war ja so, dass die Männer natürlich häufig ihre Ehefrauen nachholten oder erst heiraten, damit sie eine Familie gründen können. Dann aber auf die Idee kam, ach, die gefällt mir nicht mehr, ich hole mir was Jüngeres oder was anderes und sich dann von ihr trennen wollten, dann konnten sie einfach zur Ausländerpolizei gehen und sagen, die Lebensgemeinschaft führe ich nicht mehr mit dieser Frau. Die könnt ihr nach Hause schicken. Und die wurden rechtlos und wurden dann nach Hause geschickt. Und Sie können sich vorstellen, was in einem traditionellen Land mit einer genauen Rollenbeschreibung für Männer und Frauen das bedeutete, wenn die Frauen dann geschieden oder getrennt nach Hause kamen.
Und das heißt, das war zum Beispiel eine Gruppe, der Sie sich gewidmet haben,
Ich musste natürlich auch erstmal rankommen an die Menschen. Ich musste ihnen erstmal mitteilen, ihr habt jetzt eine Ausländerbeauftragte. Und die hat ein Büro in der Potsdamer Straße und da könnt ihr jeden Tag hinkommen, vormittags und nachmittags.
Das interessiert mich wirklich, weil ich mir das so vorstelle. Also Einwanderer und Migranten waren bisher auf Ämtern wahrscheinlich eher nicht sehr willkommen und sind auch nicht sehr gerne hingegangen, weil es ja wahrscheinlich nur um Beschränkungen bis dahin ging.
Naja, also das ging natürlich auch um Erlaubnisse, die Aufenthaltserlaubnis verlängern.
Ja, und genau.
Im Großen und Ganzen ist richtig.
Diese eher unangenehmen Termine. Ja. Ne? Wie haben Sie da Vertrauen aufgebaut? Wie ist das gelungen, dass die Potsdamer Straße dann tatsächlich eine Adresse wurde, wo man auch mit seinen Sorgen hingegangen ist?
Indem sie da waren, mir ihre Geschichten erzählten, ich mich sofort, also nicht erst aufgeschrieben und irgendwann auf den Stapel gelegt, sondern die Ausländerbehörde angerufen haben oder die Sozialämter oder das Gesundheitsamt oder weiß ich was, ich sage gleich nochmal ein Beispiel, welche Ämter, und mich dann darum gekümmert habe, dass das geregelt werden konnte oder aber, dass eine neue Regelung kommt. Und das hat sich natürlich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, sodass wir täglich eigentlich mehr Menschen hatten, 60 Menschen, erst waren es vielleicht 5 oder 2, dann hat es sich gesteigert, denn viele hatten Probleme. Ich rede jetzt mal von einem Problem, dass also wo kulturelle Dinge aufeinander gestoßen sind, kulturelle Gewohnheiten, zum Beispiel bei einer Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt, wo das Kind, das tot geboren wurde, unter 500 Gramm wog, kam hier in den Müll, in den Biomüll. Das war für eine Frau in einem Krankenhaus in Steglitz, war das eine fürchterliche Vorstellung, die sie ganz krank gemacht hat. Und mich hat dann der Arzt, der sie behandelt hat, weil sie sich überhaupt nicht mehr auf irgendetwas konzentrieren konnte, sondern sie hat gelitten. Der hat mich dann angerufen und hat gesagt, was können wir denn machen? Was machen wir denn das? Und ich habe gesagt, wir machen was. Also das ist zwar ein Gesetz, aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und habe durchgesetzt, dass auf dem Friedhof am Kolumbiadamm, wo es ja auch Gräber gab, türkische Gräber aus der Kaiserzeit, dass dieses Kind da beigesetzt werden konnte. Mhm. Und der Gesundheitszustand der Frau hat sich natürlich sofort und schnell geändert. Das war so ein Fall, wo tatsächlich die Gewohnheiten aufeinandergeprallt sind. Das ist im Islam nicht möglich. Die Kinder können, auch wenn sie tot geboren sind, egal welches Gewicht sie haben, beerdigt werden. Und das ist dann übernommen worden, dass die Sternenkinder, wie man sie ja auch nennt, die als Frühgeburten oder die totgeboren wurden, auch jetzt beerdigt werden, ist egal, welches Gewicht sie haben.
Also was man sofort merkt, mit welcher Haltung Sie dieses Amt angetreten haben, nämlich tatsächlich den Menschen, die hier sind, zu helfen und erstmal zu erfahren, was treibt die eigentlich um und wie kann dann geholfen werden. Sie haben dazu auch tatsächlich als Ausländerbeauftragte Einwandererfamilien getroffen, sich mit denen getroffen und immer, ich glaube, zur Bedingung aber gemacht, dass eine deutsche Nachbarfamilie mit dabei war, oder? Stimmt das oder ist das ein Gerücht?
Ja, das stimmt. Ich will nochmal zurückkommen auf das Wort helfen. Also da sagen die ja immer, wenn die Leute das hören, naja, sie haben Helfersyndrom, sie wollen jedem helfen und so. Aber das ist Unsinn. Ich hatte kein Helfersyndrom, sondern ich wollte die Aufgabe erfüllen, die mir angetragen wurde, wenn auch mit verschiedenen Vorstellungen, die ich so gar nicht halte, aber gut, die hatte ich erst mal dabei. Und zwar ging es mir darum, dass Menschen, die hier leben, in dieser Gesellschaft zu Hause sein müssen, um diese Gesellschaft auch zu verstehen und Ja zu sagen zu ihr, auch wenn sie eine andere Kultur und eine andere Religion hatten. Aber sie sollten nicht nur gekommen sein, weil sie hier mehr Geld verdienen, sondern weil sie in diesem Land ihre Familien gründen wollen, weil sie hier zu Hause sein wollen. Und wenn sie nicht zu Hause sind, dann entwickelt sich natürlich ein Gegensatz, den ich auf keinen Fall wollte und den ich vermeiden wollte. Es war eine sehr langfristige Denke. Und insofern ging es mir darum. Und die Familienbesuche waren natürlich auch eine Strategie, wo ich sagte, ich muss auch, also gerade die türkische Community ist ja eine Community, bei der Gastfreundschaft ganz, ganz oben steht. Egal wer kommt, er wird erstmal reingebeten, zieht sich oft die Schuhe aus, aber nicht immer, aber das gehörte auch dazu. Und hat dann einen vergnüglichen Nachmittag oder Abend. Und ich habe mir gedacht, ich besuche jeden Montag und hatte einen türkischen Einwanderer, der das organisieren konnte. Ich besuche jeden Monat eine Familie. Die Bedingung war, ladet auch Familien, eine Familie oder mehrere, wie immer ihr wollt, aus dem Haus aus, mit der ihr euch gut versteht. Und dann besprechen wir eure Probleme, Nachzugsprobleme oder weiß ich was, oder aufenthaltsrechtliche Probleme und wie das Zusammenleben hier funktioniert. Und das ist immer begleitet worden von der türkischen Presse, von Hürriyet und anderen Blättern. Und so ist es natürlich in die Öffentlichkeit gekommen.
Die türkische Presse hat diese Treffen begleitet und hat die natürlich auch gerne begleitet, hat das auch veröffentlicht. Sie wurden in der Zeit Abla genannt, Schwester.
Große Schwester,
ja. Große Schwester. War das eigentlich ein Ehrentitel oder ist das ein Ehrentitel für Sie?
Ja, das ist ein Titel, der der Person zugeschrieben wird, die eine Verantwortung hat und sich auch tatsächlich um andere Geschwister kümmert. Also das ist schon eine Bezeichnung, die eine Nähe ausdrückt.
Eine Bezeichnung, die Sie gerne getragen haben?
Ja, selbstverständlich. Also ich habe mich darüber gefreut, dass mir das zugedacht wurde. Und das war Ausdruck auch, dass sie tatsächlich Vertrauen haben konnte. Ich habe ja auch sehr viele Veranstaltungen besucht. Also am Wochenende gab es ja immer Veranstaltungen in türkischen Vereinen, zu denen sage ich auch gleich noch was, weil die auch zur Vertrauensbildung beitrugen. Und das heißt, ich hatte natürlich keine 48-Stunden-Woche, wie es damals üblich war, und auch keine 60. Ich hatte eine 70- bis 80-Stunden-Woche, weil ich auch am Wochenende unterwegs war. Und das war mir auch wichtig. Ich musste ja sehen, in welchen Milieus bewegten sie sich eigentlich, was brauchten sie. Und damit sie überhaupt Vereine bilden konnten, war Geld notwendig. Und ich habe mir auch Geld geben lassen vom Abgeordnetenhaus mit der Begründung, diese Einwanderer, diese Gastarbeiter müssen erst einmal eigene Anlaufstellen schaffen können, damit die Menschen mit ihrer, die sprachen auch wenig Deutsch, mussten das ja erst lernen, und damit sie sich auch austauschen können und dass dann der Verein auch in die größere deutsche Öffentlichkeit einwirken könnte, etwa mit der Presse sprechen. Das war so wichtig und das haben sie dann auch gemacht. Und so entstanden dann auch Kontakte. Aber ich war auch bei einem Streik, etwa bei Siemens, und habe zu den Arbeitern gesprochen. Das kann ich mich auch noch erinnern, hatte mir auch Türkischkenntnisse angeeignet, habe das dann ein bisschen abgelesen, aber das ist natürlich gut angekommen.
Ich kenne Barbara John, unseren Gast, ja schon seitdem ich überhaupt als Radiojournalistin in Berlin arbeite, seit Anfang der 90er Jahre nämlich schon. Und sie hatte genau das, was wir jetzt eben auch schon ein bisschen so mitbekommen haben, immer das Credo, ich gehe zu den Leuten hin und mache mir selber ein Bild. Und da stößt man natürlich auch auf eben viele Konflikte. Wir haben über die große Gruppe der vor allem türkischen Migranten gesprochen. Dann ab 91 haben die Jugoslawienkriege ja Einfluss auf die Situation in Berlin gehabt. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit, Frau John?
Ja, eigentlich mit derselben Methode, dass als dann die Flüchtlinge aus Bosnien kamen und auch aus Kroatien, gab es wieder Menschen, die hier ankamen, aber keine Ahnung hatten und für die etwas getan werden musste. Also haben wir eine kleine Zeitung gegründet und in Serbo-Kroatisch veröffentlicht. Wir haben auch Vereine unterstützt, die sich gebildet haben. Und ich bin ebenfalls in die Vereine gegangen und habe die Menschen auch eingeladen, zu uns zu kommen. Also das der Bürgerkontakt bestand ja nicht nur in den Sprechstunden zu den eingewanderten Türken, zu den Gastarbeitern, sondern zu allen.
Was mich vor allem aber auch nochmal interessieren würde, weil Sie auch gerade sagen, ich bin in die Vereine gegangen, eben auch in die Vereine, die sich dann ja durchaus voneinander abgegrenzt haben. Ich meine, da herrschte Krieg, Bürgerkrieg. Und wie haben Sie das Gefühl, hatten Sie das Gefühl, Sie müssen sich positionieren zwischen Serben, Kroaten und Bosniern? Wie war das damals?
Ja, das war so, dass die Serben dann erst später auch einen Verein gründeten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber nehmen wir mal lieber die Auseinandersetzung, die ja härter war zwischen, jedenfalls im Herkunftsland, zwischen Kurden und Türken eventuell, und wo es ja auch Erpressungen gab von Geschäftsleuten, die von bestimmten Gruppen durchgeführt wurden. Also auch da gab es einen Konflikt. Ich bin natürlich auch in diese unterschiedlichen Vereine gegangen und habe durchaus positioniert darüber gesprochen, dass Aggressionen gegen andere Minderheiten oder gar Gewalt hier nicht geduldet wird. Mhm. Und dass sie verstehen müssen, dass sie als Minderheiten beide, also dass alle Gruppen hier aufgenommen werden, damit sie und sich ja auch haben aufnehmen lassen, damit sie aus den Unsicherheiten, aus der Gewalt rauskommen und nicht wieder das machen können, wovor sie geflohen sind, nämlich vor der Gewalt. Also das mag bei einigen Eindruck gemacht haben, bei anderen natürlich nicht, aber ich habe es zumindest versucht und es ist ja auch einigermaßen gut gegangen.
Weil das frage ich mich nämlich schon, also natürlich bringen Einwanderer auch ihre Konflikte mit und man kann sich ja auch auf den Standpunkt stellen, damit haben wir Deutschen nichts zu tun, die sind jetzt hier und sollen sich hier anpassen. Aber Sie haben gesagt, ich habe diese Themen aufgenommen, ich bin hingegangen und habe mir das angehört und habe aber eben gesagt, aber hier dulden wir bestimmte Dinge nicht. Aber es waren schon, kann ich mir vorstellen, durchaus harte Auseinandersetzungen, oder?
Ja, natürlich. Es gab da immer Gegenargumente und Begründungen, aber das konnte natürlich so nicht stehen bleiben. Es war eine andere Situation. Sie hatten sich sind hierher gekommen, um friedlich zu leben, aber nur Frieden für sich und nicht für andere, unmöglich. Aber die größten Auseinandersetzungen hatte ich natürlich am Anfang auch oder über die ganze Zeit mit der einheimischen Bevölkerung. Und zwar nicht mit der Bevölkerung, aber mit Teilen, die sich damit nicht abfinden wollten, dass große Minderheiten hier lebten und dass sie auch bleiben konnten. Und ich habe zwei Ordner, die ich mit Horrorordner überschrieben habe, die in meinem Keller stehen. Die jeden Tag kam fast ein Brief an, dass ich damit rechnen sollte, als Backhühnchen durch die Luft zu fliegen und.
Solche Dinge, ja?
Ja, natürlich, also richtige Morddrohung. Ich bin aber damit nie an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich dachte, nun schaffe man nicht unfreiwillig so viele Nachahmer. Aber es war schon ganz schön heftig und ich erinnere mich an einen Vorfall, also der Staatsschutz hat sich dann auch manchmal eingeschaltet. Manchmal haben sie zuerst an die Senatskanzlei geschrieben, die hat mir das dann gegeben und gesagt, wenn wir Anzeige erstatten. Ich habe in der Regel gesagt, keine Anzeige, aber in einem Punkt wollten sie unbedingt, da hatte ein Bürger geschrieben, der hat aber seine Adresse, die stand da noch drauf und hat geschrieben, also sich bezogen auf die Berichte, auch in der deutschen Presse, manchmal in der BZ, Familienbesuche. Der hat geschrieben, wir brauchen keine Ausländerbeauftragte, das habe ich mir auswendig gelernt, die mit Kanaken Kekse frisst. Dieser Figur sollte man mit der Klobürste das Maul polieren. Ach. Ich fand das witzig. Und habe gedacht,
das witzig.
Ja, naja, ich dachte, ja. Also
nicht ernst
also nicht, also ich fand, dachte, also das ist irgend so ein versuch doch mal, den zu erreichen. Hab einen Brief geschrieben, ob er mit mir auch mal Kekse fressen will. Und tatsächlich, er wollte, kam fein gemacht in mein Büro und wir haben zusammen lange Kaffee getrunken. Ich habe ihn gefragt, warum er das geschrieben hat, was er eigentlich denkt, was ich mache, hat er mir erzählt. So was Ähnliches, als ob ich jeden Tag an die Grenze gehe, Schlagbaum hochhebe und sage, kommt mal rein. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich wirklich mache. Und dann hat er noch natürlich erzählt, dass ihm andere Leute erzählen, wie furchtbar, und das stimmte ja auch zum Teil, also wie laut auch Ausländer sind, weil sie vielen Besucher haben und bis in die Nacht Radio hören und so. Auch das war ein Problem, das wir behandelt haben, natürlich, wenn sowas an uns herangetragen wurde. Also es stellte sich heraus, dass er eigentlich gar nicht direkten Kontakt hatte zu Ausländern, aber viel gehört hat und das einfach mal loswerden wollte, weil er sich als ein etwas besserer Bürger fühlte. Und das war ja wichtig für ihn. Also wir haben uns freundschaftlich getrennt.
Also Sie mussten in beide Richtungen tätig werden, schließe ich daraus. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eine 48-Stunden-Woche da nicht ausgereicht hat. Das ist klar. Was ich jetzt eben wirklich erstaunlich finde, Sie haben diese Ordner aufgehoben? Warum stehen die bei Ihnen noch im Keller?
Ich habe seitdem nicht mehr darin geblättert, aber sowas hebt man dir erstmal auf, weil das ja eigentlich nicht so zum Alltag gehört.
Nee. Und ich habe leider immer mehr für Politikerinnen und Politiker zum Alltag
gehört. Ja, natürlich. Ich habe natürlich auch die anderen Bürger, die nicht gleich so drastisch waren, und die habe ich auch eingeladen zu sogenannten Bürgerforen. Kamen dann auch immer welche, sobald sie, manche haben ja mich auch, mich abends angerufen und mit mir wollten sie sprechen, und ich habe sie gefragt, ob sie nicht mal kommen wollen, weil kommen auch andere, und wir haben uns ausgetauscht. Das war, also ich fand diese Gespräche mit am wichtigsten, denn also es gab ja immer, die Leute, die ist nur für Ausländer da. Ja. Und da habe ich ihnen erklärt.
Ich bin fürs Zusammenleben da.
Natürlich fürs Zusammenleben. Und die Hälfte meiner Arbeit widmete ich natürlich auch den Beschwerden, was es so für Konflikte im Zusammenleben, im Alltag gab, an den Schulen, in den Häusern, auf den Straßen. Das war klar, weil es um ein friedfertiges, konstruktives, nicht konfliktfreies, Konflikte müssen sein, müssen behandelt werden, sind auch Ausdruck, dass etwas zu Ende geht und eine neue Zeit entsteht, über die man anders denken muss. Mhm. Aber selbstverständlich habe ich auch auf diejenigen eingewirkt, die sich so verhielten haben, dass sie andere stören. Aber gut, das kommt immer wieder vor und muss auch nach wie vor, soll das ja auch nicht so sein.
Unser Gast heute ist Barbara John. Wir sprachen über ihre 22 Jahre lange Arbeit im Bereich Migration und Integration. Jetzt kommen wir zu ihren eigenen Fluchterfahrungen. Sie sind geboren 1938 in Berlin-Kreuzberg, aber ihre Eltern, die stammten ja aus Schlesien, dem heutigen Polen. Was hat die damals nach Berlin gebracht?
Die Arbeitslosigkeit in Schlesien. Meine Mutter kam hierher und war erst in Haushalten tätig und hat dann Verkäuferin in einem Fleischergeschäft gelernt, also richtig ausgebildete Verkäuferin.
Frau John?
Und mein Vater ist hier auch, der war erst in einem Bergwerk im Ruhrgebiet und ist dann nach Berlin gekommen. Der war Kunstschlosser und hat dann hier in einer Kerzenfabrik gearbeitet, sich aber später selbstständig gemacht. Also er war Kerzenhersteller. Wir hatten eine kleine Kerzenfabrik, ist natürlich jetzt nicht der richtige Name, sondern eine Werkstatt mit drei Angestellten.
Ihre Eltern sind direkt nach Kreuzberg auch gezogen. Und Sie haben irgendwann mal gesagt, weil da viele Schlesier lebten.
Ja, klar, das war dann, später sind ja auch die eingewanderten Türken nach Kreuzberg gezogen, weil die Wohnungen natürlich alt waren und dann billiger waren. Und meine Eltern haben sich in einer katholischen Gemeinde kennengelernt, wo Graf von Galen gepredigt hat. Und sie haben sich, also da kamen beide aus Schlesien und sind sich da näher gekommen, haben geheiratet und haben dann auch in Kreuzberg gelebt, und zwar im Hinterhaus in der Reichenberger Straße 12, im Hinterhaus im vierten Stock.
Wissen Sie bis heute?
Das weiß ich bis heute. Und was ich bis heute auch weiß, ist, dass wir Kinder immer unten gespielt haben auf dem Hof, und dann kriegten wir Hunger. Und dann riefen die Kinder, Mutti, wirf mir mal eine Stulle runter. Und ich habe das übernommen und habe auch gesagt, Mutti, wirf mir mal eine Stulle runter. Meine Mutter hörte das und sagte, Bärbel, so hieß das im Schlesischen, Barbara Bärbel, komm bitte nach oben. Und ich dachte an die vier Treppen und dass ich diese auf allen Vieren da hochklettern muss und habe gesagt, ich komme nicht. Die Stulle war vergessen, ich kam nicht.
Der Hunger auch.
Nicht die vier Treppen, der Hunger auch. Das weiß ich noch. Nein. Und vor allen Dingen weiß ich es auch, weil die Nachbarn das so witzig fanden, dass ich da gesagt habe, ich komme nicht.
Ja, einfach den eigenen Kopf durchgesetzt. Ihr Vater, Sie sagten gerade Kerzenmacher. Ich habe irgendwo gehört oder Sie haben es irgendwann mal erzählt, dass er auch die Reichskanzlei beliefert hat.
Ja, das, also wir haben nicht mit Kerzen, sondern wir haben sie beliefert mit Fackeln. Die haben ja dauernd Fackelumläufe gemacht. Also Fackeln brauchten sie, um da durch die Stadt zu marschieren. Und diese Fackeln waren auch ein Anlass. Mein Vater ist 02 geboren. 39 brach der Krieg aus, um auch einen Antrag stellen zu können. Also wenn man gebraucht wurde für die Volkswirtschaft hier, musste man nicht Kriegsteilnehmer werden. Und dann haben sie, mein Vater ist also, bekam eine Einberufung. Und sie haben dann aber auch sich nochmal mit ihm in Verbindung gesetzt und haben gesagt, John, wenn Sie hier bleiben, wir brauchen das, was Sie herstellen, dann müssen Sie nicht in den Krieg. Und mein Vater hat gesagt, das kann ich nicht. Das geht gegen mein Gewissen. Ich werde nicht NSDAP-Mitglied. Und dann ist er in den Krieg gegangen und Gott sei Dank wiedergekommen. Zwar wie sah er aus wie eine TBC-Staude, vollkommen abgemagert, aber er konnte nach Österreich fliehen und wir haben uns dann, glaube ich, 47 wieder, sind wir zusammengekommen, nachdem wir aus Schlesien geflüchtet waren.
Haben Sie später mit Ihrem Vater über die Nationalsozialisten und seine Verbindung oder eben auch Nicht-Verbindung dahin, haben Sie mit ihm jemals darüber gesprochen?
Naja, darüber braucht man nicht zu sprechen. Das war klar, dass meine Eltern eindeutig, also mit großer Entschiedenheit gegen dieses Regime waren. Und ich weiß auch noch, dass wir hatten die Werkstatt auch in der Prinzenstraße. Über uns waren russische Gefangene, die wurden da eingesetzt als Kosten natürlich als Mitarbeiter über uns. Und wenn sie vorbeikamen, weiß ich noch, dass meine Eltern ihnen oft Dinge zugesteckt haben, weil sie auch so verhungert aussahen. Und mein Vater hat auch erzählt, er war in der Ukraine mit der deutschen Armee, dass er seine Verpflegung oft mit ihnen geteilt hat. Also das hat er erzählt.
Sie haben eben gerade gesagt, als wir aus Schlesien dann geflohen waren, denn Ihre Mutter, Sie und Ihr Bruder sind wegen der Bombardierung Berlins, sind Sie zu den Großeltern nach Schlesien wieder hin und haben da einige Kriegsjahre gelebt und sind dann aber eben 45, nehme ich an.
Ja, wir sind also hier vor den Bomben. Ich war oft im Keller. Meine Mutter hat uns, wenn der Bombenalarm kam, gerade Kreuzberg ist ja sehr stark ausgebombt, weil da die kleinen Rüstungsbetriebe auch waren. Und wir haben da oft erlebt, wir haben zum Beispiel einen Absturz in der Nähe erlebt eines britischen Flugzeugs. Und da habe ich noch gesehen, wie die Erwachsenen eine Todesangst hatten. Also das war dann auch der Anlass, dass sich das dauernd wiederholte, dass meine Mutter uns nach Schlesien gebracht hat, nach Wansen in der Nähe von Breslau zu meinen Großeltern. Und sie selber ist hier geblieben, ist dann aber später nachgekommen. Dann kamen ja erst die Russen, da mussten wir raus, sind wir geflohen vor den Russen und dann kamen ja zurück wieder. Dann kamen die Polen und die vertriebenen Polen. Und dann haben die uns natürlich auch vertrieben und wir sind dann erst einmal nach Delmenhorst gekommen und von Delmenhorst dann wieder nach Berlin.
Das heißt, Sie haben, ja, oder weiß ich nicht, was für Erinnerungen haben Sie an diese Flucht, die Sie mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder vollziehen mussten?
Naja, ich, also zum Teil habe ich da erste Erfahrungen gemacht, wie schrecklich dieser Krieg war, aber meine Mutter war eine sehr starke Frau, die nie gejammert hat, sondern da war das Überleben, stand immer im Mittelpunkt. Aber ich habe natürlich auch alles gesehen, als wir dann zurückgingen, aus Glatz nach Schlesien zurück, wo die Polen inzwischen waren, habe ich gesehen, dass Soldaten aufgehängt waren von den Deutschen. Ich habe Tote gesehen, ich habe nicht nur tote Tiere gesehen, aufgerissene Pferdeleiber, sondern auch tote Menschen. Aber das war so, dass das ja für alle galt und es gehörte einfach zum Alltag. Es gab auch ein Erlebnis, als dann die Polen da waren. Meine Mutter hatte uns, falls wir mal abhanden kommen, so kleine Umhängetaschen, die wir dann um den Hals hatten, mit etwas Geld und vielleicht auch ein Silberstück oder so genäht, damit wir überhaupt durchkamen, falls uns was passiert. Und als wir dann zu den Großeltern, also wir lebten in Wansen, meine Großeltern lebten in Altwansen, da die besucht haben, haben uns mal polnische Kinder überfallen, haben uns diese Umhängetaschen weggerissen und weg waren sie. Und es war natürlich furchtbar. Und mein Bruder ist weinend nach Hause gelaufen. Ich stand da und dachte, nee, du gehst ja nicht weg. Wird ja irgendwie jemand mal vorbeikommen. Ich weiß nicht mehr, was mich da getrieben hat. Aber es kam auch jemand vorbei. Und zwar der polnische Priester. Und hat mich da heulend gesehen. Ich habe ihm das erzählt. Und der hat es natürlich gut verstanden. Hat die Familie ausfindig gemacht. Und wir bekamen alles zurück. Und zusätzlich eine Gans von der Familie. Und da habe ich gelernt, gib nicht so schnell auf, gib überhaupt nicht auf, einfach weitermachen.
Einfach weitermachen. Haben Sie diese Erinnerungen eigentlich, also das, was Sie so gesagt haben, ich habe Tote gesehen, aber das galt ja für alle, das sagen viele Ihrer Generation, ja, das galt ja für alle. Da konnte man sich gar nicht irgendwie dem Schmerz hingeben, sondern das Überleben stand irgendwie im Vordergrund. Später, haben Sie eigentlich diese Erinnerung in sich vergraben oder haben Sie die auch thematisiert? Ich habe da deswegen dran gedacht, weil Sie ja dann später eben sehr viel mit geflüchteten Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu tun hatten. Kam da manchmal was hoch?
Ja, also schon, als die bosnischen Flüchtlinge, die ja auch aus Srebrenica kamen und erlebt haben, wie ihre Männer abgeführt und erschossen wurden, oder auch Tuzla, habe ich mich schon daran erinnert, aber was ich dann natürlich erlebt habe, dass es immer besser wurde und nachdem auch die Hungerzeit hier aufhörte, dann ging es ja dauernd aufwärts, wie leicht das Leben plötzlich war, also wie einfach es war. Und das kann ich natürlich besser genießen auch und genieße es vielleicht mehr als andere, für die es eine Selbstverständlichkeit ist. Aber es hat mich nicht wirklich dauerhaft belastet, sondern es gibt diese Zeiten und jene Zeiten und es wird sie wahrscheinlich immer wieder geben, wie wir jetzt ja auch erleben.
Sagt Barbara John hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau John, Sie haben sich ein Musikstück gewünscht, nämlich The Most Beautiful Trumpet Solo. Passt das jetzt eigentlich gerade, würden wir?
Ja, das passt sehr gut, weil es zu meinem Vater gehört. Mein Vater war auch bei den Soldaten Trompetenspieler. Also er war auch da an der Front, aber er gehörte zu einer Kapelle. Und ich habe ihn immer bewundert und ich habe ihm eigentlich viel zu wenig gesagt, wie schön ich das fand, dass er Trompete spielte. Später in unserem Kerzenkeller, nach dem Krieg haben wir ja nochmal angefangen, hat er angefangen, nochmal selbstständig zu sein. Hat er immer üben können, das war ja keine Wohnung. Und ich wollte auch so gern Trompete lernen. Ich habe Geige gespielt, habe dann als Lehrerin, ich war ja 5 Jahre Lehrerin, Gitarre gelernt und mit den Kindern auf Klassenfahrten gespielt. Aber mein Vater spielte so gut, so gern Trompete, bis ins hohe Alter.
The Most Beautiful Trumpet Solo. Wir hörten hier Tine Ting-Helset, Trompeterin, und zwar auf Wunsch von Barbara John, die hier im Deutschlandfunk Kultur heute aus ihrem Berufs- und Leben erzählt. Wir waren jetzt gerade mit ihren Eltern in Kreuzberg, in das sie wieder geflohen waren. Sie sind dann Haupt- und Realschullehrerin geworden, ab 1961 dann auch in Hamburg als Lehrerin gearbeitet. Und später Also da schon in Hamburg tatsächlich mit Kindern griechischer Einwandererfamilien Kontakt gehabt. Und ist da dieses Interesse an Deutsch als Zweitsprache entstanden bei Ihnen? Weil da waren Sie ja sehr, sehr früh an der Freien Universität, später Berlin, also dann auch tätig in dem Bereich. Das ist ja noch, das ist damals ja nicht unbedingt ein großes Thema gewesen.
Das ist, man reimt sich ja immer so schnell Dinge zusammen, die jetzt irgendwie passen, aber mein Interesse an Sprache hatte ich, an dem Sprachenfrühlernen hatte ich aus einem anderen Grund. Ich wollte die zweite Lehrerprüfung noch machen, wollte ich über das Thema Frühenglisch schreiben und habe eine Erlaubnis bekommen vom Schulamt, dass ich ab der ersten Klasse Frühenglisch unterrichten kann und war dann 3 Jahre, habe ich das gemacht, habe die Arbeit geschrieben und habe gemerkt, natürlich, wie Kinder, wie ein Staubsauger, so auch diese Laute, es ist egal, ob das Deutsch ist oder Englisch, wenn es mit Liedern, Reimen und natürlich auch mit Gesprächen verbunden ist, fliegt ihnen das zu, und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und das hat dann natürlich auch, ja, mich herausgefordert, als ich dann nach Berlin zurückkam, später Deutsch als Zweitsprache und nicht mehr als Fremdsprache aufzubauen, ein Lehrbuch zu schreiben für Fatma und Janis und Branko, damit Kinder diese Sprache lernen konnten, denn sie sind immer unterrichtet worden. Ich habe das ja in der Lehrerausbildung dann auch beobachtet. Sie sind wie deutsche Kinder unterrichtet worden, mussten Diktate schreiben wie deutsche Kinder, hatten aber schon eine andere Sprache im Kopf, die sich dann immer dazwischen gedrängt hat, diese Interferenz. Und das haben die Lehrer überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also die haben da die Fehler nur so angekreuzt, das war alles rot. Ich habe gesagt, was machen Sie denn dann? Da sehen Sie sich doch mal an, diese dummen Kinder, die können ja nicht mal heute schreiben oder weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt mal ein Experiment. Das Wort Polizei ist ja ein schwieriges Wort, kommt ein Z-Laut. Man weiß nicht genau, heißt es Polizei oder Polizei oder Paulizei und so, wenn man es ausspricht. Was denken Sie denn, wie die Kinder mit dem Wort umgehen? Ach, das können die überhaupt nicht schreiben. Dann habe ich gesagt, also ich bringe Ihnen das mit oder Sie können gerne mitkommen. Ich hatte da eine Klasse für Studenten eingerichtet am Lausitzer Platz und habe gesagt, heute machen wir mal am Anfang eine ganz schwierige Aufgabe, schreibt doch bitte mal das Wort Polizei. Und alle schrieben es richtig. Und dann haben die gestaunt und haben gesagt, das ist ja nicht möglich. Und die haben die vorher geimpft und so. War natürlich alles nicht der Fall. Und ich habe ihnen gesagt, warum können die Kinder dieses Wort schreiben?
Ja, warum?
Na, aus einem einfachen Grund. Weil der Lausitzer Platz auch ein bisschen kriminalitätsbelastet war und da dauernd die Autos mit Polizeiaufschrift fuhren. Und die Kinder haben das Wort gesehen und konnten es schreiben, haben es mehrfach gesehen in der Woche, vielleicht am Tag auch ein paar Mal. Es hat gehupt, es hat gehalten, es hat sich mit ihnen unterhalten, das hat Eindruck gemacht. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ist die didaktische Schlussfolgerung, die Sie daraus ziehen, ist, erst muss ich das Wort sehen und erst dann kann ich es schreiben. Deswegen, wenn Sie das diktieren und die da irgendwie hören oder Tomate oder Tomate oder so, können die das nicht schreiben. Aber das können Sie dann schreiben. Also versuchen Sie das zu beherzigen, und das hat sich dann langsam durchgesetzt. Ich habe das dann in meinem Lehrbuch natürlich auch noch weiter erklärt.
Das war in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre.
Das war Anfang der 70er
Jahre. Sie haben ja selber auch die Sprache gewechselt, offenbar ja im Englischen sowieso schon das Interesse gehabt. Sie sind mit einem Luftbrückenstipendium nach London gegangen und haben dort an der London School of Economics Politologie studiert und Bildungsökonomie studiert. Und Sie haben dabei den Philosophen Karl Popper erlebt. Wie hat der Sie geprägt? Oder hat der Sie geprägt? Hat die?
Ja, das war überhaupt das einer der großen Glücksfälle, die ich in meinem Leben hatte, dass ich die Gelegenheit hatte. Ich habe an der London University studiert und nebenbei an der London School of Economics, und das war sein letztes Studienjahr, Erkenntnistheorie. Ich habe mich dann bei ihm angemeldet, der hat mich auch angenommen. Und ich habe das verstanden, was mich dann hinterher mein ganzes Leben geprägt hat. Benutze keine Klischees, benutze nichts Plakatives, halte nichts für die Wahrheit, weil irgendwelche Leute, egal wie groß der Name ist, Hegel oder Platon, sie beschrieben haben, überprüfe sie, überprüfe sie. Es gibt keine, wir sind nicht in der Lage, absolute Wahrheiten zu erkennen als Menschen, aber wir können uns der Wahrheit nähern, aber nur durch Arbeit und durch Überprüfen. Und das ist etwas, was mich Karl Popper gelehrt hat. Er hat ja dann noch bis 94 gelebt und ich habe alle seine Bücher verschlungen, mehrfach natürlich gelesen, die offene Gesellschaft und ihre Feinde und weitere, die er in seinem Exil in Neuseeland geschrieben hat. Und das, was ich da gelernt habe, weil es mich auch so überzeugte und weil es mir so entgegenkam, dass man die Normen, die man so hört, nicht einfach nachbetet, sondern genau hinguckt. Und das war ja auch mit den Menschen, die gekommen sind, so. Guckt doch einmal an, redet mit ihnen und macht sie euch zu Freunden. Und es war ja auch so, ich will hier noch etwas sagen zu der Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren, als ich anfing zu arbeiten auch. Wie viel Freundschaften und wie gut die Nachbarschaften häufig zwischen den Eingewanderten, also zwischen den Gastarbeitern und den deutschen Mietern waren. Die Älteren haben sich um die Kinder gekümmert, beide Eltern haben gearbeitet oder einer hat gearbeitet und die Kinder haben bei ihnen Deutsch gelernt. Ich habe sehr viele Beispiele gesammelt, wo ich habe gesagt, du sprichst ja prima Deutsch. Ja, habe ich bei meiner Nachbarin gelernt. Das war ein so gutes Verständnis und daran erinnern sich auch noch sehr viele Türkischstämmige in Berlin oder Kurdischstämmige, dass das so war. Das ist jetzt natürlich anders geworden, weil die Situation sich geändert hat.
Und auch über die heutige Situation wollen wir sprechen mit Barbara John, lange Jahre in Berlin für Einwanderer und Integration zuständig, vielfach geehrt, aber jetzt nicht unbedingt in der eigenen Partei der CDU. Viele Leute, Frau John, haben ja immer gedacht, in ihrer Politik das SPD-Parteibuch zu erkennen. Wieso sind Sie eigentlich in der CDU?
Ja, Sie konnten das oft gar nicht glauben und dann habe ich gesagt, also in der SPD, da Sie mich ansprechen, merken Sie ja selber, sind sehr viele, die sich für dieses Thema interessieren. Deshalb ist es sehr wichtig, dass es auch in der CDU ein paar Leute gibt. Und ich habe ein Antragsformular hier, Sie können sofort eintreten.
Ach so, die Andersdenkenden in den eigenen Reihen mitnehmen.
Also ich war in der CDU, weil mein Vater in der CDU war, der war auch Gründungsmitglied nach dem Krieg, wollte sich dann auch parteipolitisch natürlich engagieren, hat das auch gemacht und hat mich oft mitgenommen in die Versammlung in der Oranienstraße, im Oranien, in dem großen Gasthaus da. Und eine freundliche Umgebung.
Also für die junge Frau auch, ja? Haben Sie sich da willkommen gefühlt?
Ja, habe ich mich so, also waren, und die erstmal suchen alle Parteien natürlich Mitglieder, besonders junge Mitglieder. Ich war ja damals noch nicht Mitglied, aber dann haben sie gesagt, du kannst auch Mitglied werden und dann bin ich gleich Kassenwartin geworden und wie das so ist und dann bin ich auch natürlich aufgestiegen, habe dann auch selber so einen Ortsverein teilweise geführt und war dann auch in der Bezirksverordnetenversammlung und bin da natürlich auch wieder den Problemen begegnet.
Also ich stelle mir das ja dann schon doch als einen ziemlich harten Männerclub da, die CDU der damaligen Jahre, vor. Unter anderem mit dem berüchtigten Hardliner Heinrich Lummer als Innensenator und Sie nun als erste Ausländerbeauftragte. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass die Unterstützung in der eigenen Partei dann aber doch nicht allzu groß war?
Das war schon ein wirklicher Gegensatz.
Sind Sie immer so gewesen, dass Sie dann aber trotzdem einfach, wie Sie haben uns vorhin die Szene im Hinterhof erzählt, als Sie als Kind Widerspruch geübt haben, nö, dann komme ich nicht. So jemanden wie Lummer gegenüber? Oder?
Naja, selbstverständlich.
Also Widerspruch war immer durchaus ihrs.
Also Lummer verstand auch, dass die Menschen, die hier waren, also wir hatten auch damals viele Flüchtlinge, ich habe die Altfallregelung mit ihm auch gemacht, das verstand er schon, aber er wollte die Traditionellen, die Hardliner an sich binden. Das war die Lummersche Idee. Deswegen hat er auch draufgeklopft und hatte ja auch mit Weizsäcker Auseinandersetzung. Und ich habe ihn mal übrigens zu einer Familiensitzung mitgenommen bei einer türkischen Familie. Und wir haben ein türkisches Spiel gespielt. Wir haben Kaffee getrunken, den Kaffeesatz haben wir da drin gelassen und die Tasse umgestülpt. und dann daraus das künftige Schicksal abgelesen, das ich abgelesen habe für Lummer und gesagt, Herr Lummer, das freut mich jetzt sehr. Sie werden in Kürze, Lummer hatte es ja immer auch mit Frauen, Sie werden in Kürze eine Türkin heiraten. Und und da war die BZ dabei. Und am nächsten Tag prangte da, Lummer heiratet eine Türkin.
Oho.
Aber wir haben uns da natürlich köstlich amüsiert, die Familie und Lummer und so weiter.
Ich erinnere mich aber jetzt nicht, ob Herr Lummer hat keine Türkin geheiratet, oder?
Ja, das war der Kaffeesatz.
Kaffeesatzleserei. Ja. Also Sie sind auf jeden Fall Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg gegangen, höre ich da.
In keiner Weise, im Gegenteil. Mir war klar, dass ich das, da ja Herr Lummer in der Öffentlichkeit arbeitete und das war ja auch seine Absicht, musste eine Gegenstimme da sein, die aber sonst in der CDU ja niemand bot.
Wir hatten übrigens neulich am 1. Mai Christian Wulff, den ehemaligen Bundespräsidenten, hier im Gespräch. Ja. Und der hat ein bisschen was Ähnliches gesagt wie Sie eben. Es muss in unseren Reihen doch auch denen geben. Der hat gesagt, wie es sei eben so wichtig gewesen, dass er als CDUler gesagt hatte, der Islam gehört mittlerweile zu Deutschland. Also so auch dieses Thema Andersdenkende, also auch in den eigenen Reihen mitnehmen. Das ist ihnen eben auch so wichtig gewesen. Da muss Flagge gezeigt werden.
Ja, natürlich. Die mussten sich daran reiben.
Die Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen Partei sind aber zum Teil auch sehr hart gewesen. Und ihnen ist da auch sehr übel mitgespielt worden, beziehungsweise es ging ja bis auf einen Austrittswunsch. Das hat mit Ihrem nächsten Musikwunsch zu tun. Sie haben sich aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod Musik gewünscht. Da müssen Sie uns jetzt aufklären, was das mit der CDU überhaupt zu tun hat.
Ja, das hat über drei Ecken mit der CDU zu tun. Die damaligen Republikaner, eine rechtsgerichtete Partei, war zur Wahl angetreten und hatte einen Werbespot veröffentlicht, also einen Werbespot gedreht, in dem sie Bilder aus Berlin zeigten. Und zwar Bilder, in denen vollkommen verschleierte Frauen über die Straße liefen, in denen ein Drogentoter gezeigt wurde und in dem eine türkische Hochzeit gezeigt wurde. Mhm. Dann vielleicht auch noch ein paar andere Bilder. Also hier ist zu viel Einwanderung. Hier sind Leute, die irgendwie gefährlich sind. Und dazu den Song Spiel mir das Lied vom Tod von Ennio Morricone, sodass atmosphärisch eindeutig, eindeutig der Eindruck erweckt wurde, das ist eine gefährliche Situation, die muss beendet werden. Das bringt Unheil und Verderben. Und ich habe dann gedacht, was kannst du dagegen machen? Mir fiel nur ein, es war ja auch das einzig Mögliche. Ich habe eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt an dem Abend wegen Volksverhetzung. Das ist abgelehnt worden von der Staatsanwältin mit der Begründung. Ich habe dann auch geschrieben, also das war, als die Judenverfolgung anfing, war das ähnlich, dass sie zuerst demoralisiert und degradiert wurden, zu Unmenschen erklärt wurden, zu gefährlichen Menschen. Und diese Atmosphäre ist hier dargestellt worden, da muss man etwas tun. Naja, es hat sie geschrieben, das ist doch jetzt noch nicht so, das war damals so, das ist richtig, aber jetzt ist es ja noch nicht so weit.
Also die Begründung wurde noch nicht gesehen, die Gefahr war noch nicht groß genug.
Und die ist ja auch noch gar nicht so deutlich geworden. Dann hat mich das Deutsche Museum für Geschichte angeschrieben und ich habe diese Ablehnung habe ich da hingegeben, die wird da irgendwo ausgestellt sein. Also warum das damals abgelehnt wurde. Ich habe mich natürlich auch an den SFB gewandt und die haben gesagt, sie müssen es ausstrahlen und sie müssen es sogar nochmal ausstrahlen, weil sie da in der Verpflichtung sind, dass alle ihre Meinung äußern sollen. Na gut, aber es war gesagt, die Anzeige war erstattet und die CDU hat die Wahl nicht gewonnen und es kam eine neue Regierung und dann wurde gesagt, also Schulden muss es geben, das war Dion. Hätte dieses Theater nicht gemacht mit dieser Anzeige, hätten wir vielleicht mehr Stimmen bekommen. Dabei war damals diese ganze Immobilienaffäre auch mit dem Andres spielte eine Rolle. Also es war vollkommen falsch, aber immerhin, sie haben es geglaubt und es wurde ein Antrag in Charlottenburg gestellt, dass ich aus der Partei entfernt werden sollte. Ja, habe ich gesagt, macht mal weiter. Entfernt mich.
Ist aber nicht passiert. Und in der Erinnerung hören wir jetzt einen Song aus dem Film, Spiel mir das Lied vom Tod, aber diesmal natürlich nicht das Spiel mir das Lied vom Tod, sondern...
Ja, das Lied habe ich ausgesucht, wir werden es ja gleich hören und ich will gar nichts sagen, also das geht an die Seele, das rührt Menschen an und zwar international. Dieses Lied von diesem genialen Morricone, der vor ein paar Jahren gestorben ist, rührt jeden an. Das greift irgendwo in uns ein. Und zwar von Japan, weiß ich, vom Nordpol bis zum Südpol und über die ganze Welt, weil Menschen sich dazu in verschiedenen Sprachen schon geäußert haben. Deswegen habe ich es ausgesucht.
Jill's Theme hören wir hier im Deutschlandfunk Kultur. Musik von Ennio Morricone im Deutschlandfunk Kultur. Wir hörten aus der Filmmusik von Spiel mir das Lied von Tod die Melodie zu der Figur Jill, damals gespielt von Claudia Cardinale, ein Wunsch unseres Gastes Barbara John. 2003 hatte Barbara John das Pensionsalter erreicht, aber noch lange nicht das Alter, sich zur Ruhe zu setzen. Das scheint ja auch heute noch keine Option zu sein, sich zur Ruhe zu setzen. Sie wurden Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sind das 19 Jahre lang auch geblieben. Seit 2022 sind Sie Ehrenvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin. Gleichheit aller? Was heißt ja Parität? Ist das, was Sie antreibt?
Ja, es sind zwei Dinge. Das eine ist, der Paritätische ist ja anders als etwa die Caritas oder das Diakonische Werk oder auch andere Wohlfahrtsverbände. Ein Verband, der von unten entstanden ist, während Diakonische Werk, Caritas, das sind eingerichtete Strukturen, große Organisationen, die selber tätig werden, die dann auch Leistungen begründen und ausführen lassen. Und der Paritätische ist umgekehrt. Da haben sich Menschen zusammengetan, auch Selbsthilfe, aber auch schon davor, damit für ihre Kinder, die Hilfe brauchten, nicht nur eine Kita, sondern die auch Beistand brauchten, behindert waren, die richtige Versorgung ins Leben gerufen wird. Und das ist also aus kleinen Anfängen entstanden und irgendwann kam die Idee, da muss es auch eine Dachstruktur geben, ein Dach für diese vielen Vereine, die eigentlich zusammengehören. Und so ist der Paritätische entstanden. Und dann kam natürlich die Frage, ja, wir haben da große, manche sind sehr groß geworden mit Tausenden von Angestellten und Mitarbeitern, andere sind klein geblieben, 5, 6 Leute. Wie machen wir das bei Abstimmungen? Und dann kam die Idee, alle haben eine Stimme.
Egal wie groß.
Und auch, sie müssen auch eine Gebühr zahlen, also eine Mitgliedsgebühr, damit dieser Dachverband überhaupt bezahlt werden kann. Und der ist natürlich gestuft. Da zahlt man einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes, den man macht. Und wenn man eben keinen Umsatz macht, dann zahlt man so gut wie gar nichts. Und so entsteht auch eine Übertragung von den Wohlhabenden natürlich über den Dachverband an diejenigen, die doch Geld eher brauchen.
Ja.
Und das ist ein faszinierendes System, fand ich immer.
Dem so faszinierend, dass Sie dann eben da auch Vorstandsvorsitzende und jetzt Ehrenvorsitzende noch sind, weil Sie gerade die Zahlen so genannt haben. 800 Organisationen gehören in Berlin zum Paritätischen Verband, 55.000 Hauptamtliche und 30.000 Ehrenamtliche. Also das sind unglaubliche Zahlen. Ich habe so gedacht, ob das nicht eigentlich, also dieses Spektrum ist dann ja auch so groß. Also Menschen mit einer Behinderung werden genauso unterstützt wie Menschen in Armut oder eben auch Kinder. Das Spektrum ist riesig. aber dadurch auch vielleicht unüberschaubar? Oder ist dann auch trotzdem eine gewisse Gerechtigkeit in der Unterstützung vom Dachverband auf die kleineren Organisationen überhaupt noch gewährleistet bei dieser Größe?
Es gibt natürlich Fachgruppen, in denen die fachlich nahen Verbände und Dienstleister zusammengefasst sind, die sich austauschen. Und natürlich gibt es den Blick auf alle, das ist klar. Und es gibt auch immer Kritik innerhalb des Verbandes, die dann auch austariert werden muss. Wir machen eigentlich, die Großen machen zu viel für die Kleinen und die müssen sich auch ein bisschen anstrengen. Also das muss natürlich ausgewogen werden. Und insofern ist das auch immer eine Arbeit, die damit zusammenhängt, dass die Leute zusammengebracht werden und Verständnis füreinander entsteht und wie wichtig die Aufbauarbeit ist. Und sehr oft sieht man ja auch, wie aus dem Verband der Eltern, die sich um ihre schwerbehinderten Kinder am Anfang kümmerten und kleine Vereine gebildet haben, dann der große Verband Lebenshilfe entstanden sind. Ein Riesenverband. Und diese Verbände werden ja inzwischen natürlich auch vom Staat unterstützt. Das Geld geht an den Paritätischen oder es geht auch direkt an diese Verbände. Das ist eine wichtige soziale Arbeit. Das soziale Berlin besteht, was zum Beispiel Kindertagesstätten angeht, hauptsächlich auch aus Kindertagesstätten, die geführt werden vom Paritätischen Verband.
Und eben gerade das, wo Sie gerade die Stichworte gesagt haben, Menschen zusammenführen, alle anhören, da sind wir wieder bei dem Grundmotiv, irgendwie, was sich bei Ihnen durchzieht. Sie haben ja unglaublich viele Ehrenämter bekleidet. Ich kann sie ja jetzt ja gar nicht alle aufzählen. Sie waren im Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie waren zeitweise Kuratoriumsmitglied der Muslimischen Akademie. Also sie sind mit ganz vielen Ämtern immer wieder ausgestattet gewesen. Sie sind Vorsitzende des Berliner Diözesenverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Was gibt Ihnen persönlich dieses Engagement?
Ja, also ich denke manchmal auch darüber nach und denke, bist du denn verrückt, so viele Dinge zu machen?
Sie haben
also
vorhin gesagt, alle sagen, ich hätte ein Helfersyndrom.
Ja, naja, ja, oder ein Beteiligungssyndrom oder sowas. Es hat sich jetzt natürlich ein bisschen reduziert. Ich baue auch ab, konzentriere mich dann stärker auf das, was noch wirklich wichtig ist. Aber es ist schon etwas in mir, das sagt, wozu bist du eigentlich da, solange du lebst? Ich glaube ja als Christin vor allem auch an ein Leben vor dem Tod. Und was macht man da vor dem Tod? Man ist neugierig, man will viel wissen. Ich sammle deswegen auch bei mir, sammeln sich Stapel an von Papieren, denke ich, musste mal lesen und lese sie dann doch nicht. Will vieles wissen, dass ich einfach da bin, Beziehungen knüpfe, mich in Dinge begebe, die ich erfahren will, die ich besser kennenlernen will. Das ist das Entscheidende. Und ich denke, das ist das, was das Menschsein ausmacht. Auch die soziale Verbindung. Wir sind nicht allein auf der Welt und wir könnten auch nicht allein leben. Wir sind soziale Wesen, die zusammengehören. Das finde ich auch wichtig, dass man soziale Kontakte tatsächlich dauernd ausübt. Und das ist eine sehr wichtige, also nicht nur wichtig, sondern das verbindet auch. Und das müsste sehr viel öfter geschehen. Und es geschieht jetzt eben leider nicht mehr und kann auch gar nicht geschehen mit den vielen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen und auch nach Berlin kommen.
2011 hat unser Gast Barbara John ein weiteres Ehrenamt zu den vielen, die wir schon aufgezählt haben, übernommen. Sie wird Ombudsfrau der Bundesregierung für Opfer des nationalsozialistischen Untergrundes NSU. Die rechtsextremistische Terrorgruppe hatte ja von 2000 bis 2007 9 Menschen aus rassistischen Motiven und eine Polizistin ermordet. Frau John, erinnern Sie sich noch, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als das 2011 aufgedeckt wurde, diese Mordserie?
Nein, daran erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich nur, dass dann ein Anruf kam von Frau Böhmer, der damaligen Beauftragten für Migration und Integration. Die sagte, wir saßen zusammen mit Bundespräsident Wolf und der hatte die wirklich gute Idee, die Familien einzuladen. die Opferfamilien, die Opfer. Und die haben sich vor allem beklagt, dass eigentlich außer dem Weißen Ring niemand da ist, der sich mit ihren Anliegen beschäftigt, der sie auch berät, der sie begleitet. Und dann sind sie auf mich gekommen, weil sie ja meine Arbeit auch aus Berlin kannten. Und so bin ich dann ab 1. Dezember, kann man sagen, oder ab 1. Januar die Beauftragte für diese Menschen geworden und bin es bis heute. Und das wird auch noch weitergehen.
Wie haben Sie denn da Ihre Aufgabe definiert? Also, denn das geht ja von sehr praktischen Anliegen der Familien bis hin zur Begleitung während der Prozesse. Wie haben Sie Ihre Aufgabe damals definiert? Was war Ihnen wichtig?
Was wichtig ist, ist, dass ich, wie ich das bei meinem Antritt in dieses Amt, der, wie es damals hieß, Ausländerbeauftragten war, dass die Familien zu mir dass wir eine Bindung haben, ein Vertrauensverhältnis.
Von was für Anliegen sprechen wir denn da? Das ging ja, gesundheitliche. Ja. Was konnte man da überhaupt dann tun, nachdem ja das Jahre schon ins Land gegangen war?
Ja, dann kamen ja auch bald die Untersuchungsausschüsse. 15 gibt es davon, vom Bundestag bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Da war ich dann natürlich auch beteiligt. Aber was ich für die Menschen zu tun hatte, waren natürlich ganz praktische Fragen. Zum Beispiel gab es ja eine sogenannte Entschädigung, als ob man für einen Menschen, der umgebracht worden ist, jemanden entschädigen kann. Aber das Geld wurde gebraucht und es kamen auch, da viele den Ernährer verloren hatten, der ja ermordet worden war, waren sie erstmal im Sozialhilfebezug und sofort kam auch ein Brief, wir haben gelesen und so weiter, dass sie da 10.000 Euro bekommen haben und bitte teilen Sie das mit und so weiter. Und ich habe mich dann natürlich sofort, also das war sozusagen ein 10 Ausrufezeichen, an den Justizminister gewandt und das klären lassen, dass das auf keinen Fall möglich ist. Also das ist sofort gestrichen worden. Das sind so Dinge, die ganz am Anfang passierten.
Dass so ein Brief an die Familie gesendet wurde, dass sie sich rechtfertigen
müssen. Ja, dass eine Familie, dass die das auch versteuern sollten. Und dann kamen natürlich auch noch andere Belastungen, die Beerdigungen mussten bezahlt werden. Auch das musste natürlich die Gesellschaft übernehmen. Mhm. Aufenthaltsrechtliche Dinge auch. Ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele. Die wollten gerne eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und haben gesagt, wir haben Gründe. Wir haben unseren Angehörigen, unseren Vater, unseren Ehemann, unseren Bruder, den haben wir in der Türkei beerdigt, weil wir hier fürchten, dass die Gräber geschändet werden. Und da sind wir auf die Verwandten angewiesen, die müssen den betreuen. Wir wollen einfach die Beziehung nicht abbrechen lassen. Außerdem haben wir auch erst einmal das Vertrauen in dieses Land verloren, das uns im Stich gelassen hat. 10 Jahre ohne jede Begleitung. Ich bin ja erst nach 10 Jahren eingestiegen. Und das habe ich dann natürlich auch vermittelt. Auf Holz gestoßen, auf Granit geradezu in Nordrhein-Westfalen. In Bayern gingen die Türen sofort auf. Selbstverständlich machen wir, begründen Sie es. Und es wurde begründet und die doppelte Staatsbürgerschaft wurde gegeben. Oder sie wurde auch nachträglich. Es gab sogar nachträgliche Wünsche. Ich bin schon deutsch, ich möchte aber jetzt meine frühere Staatsbürgerschaft wieder haben. Mhm. Solche Probleme gibt es zuhauf.
Aber was ja ein Riesenproblem ist, ist, dass die Familien, Sie haben ja eben gesagt, nach wie vielen Jahren, also viele der Opfer liegen ja eben in den Anfängen der 2000er Jahre und 2011 ist dann tatsächlich endlich etwas passiert. Bis dahin hatten die Familien ja viel Abwertung erfahren, sie hatten Verharmlosung der Taten erfahren, sie hatten Stigmatisierung, ich sage Stichwort Dönermorde, hatten sie erfahren. Sie hatten damit zu tun gehabt, dass sie als Schuldige oder als Verdächtige erstmal sich rechtfertigen mussten. Sie haben später auch ein Buch mit den Angehörigen zusammen veröffentlicht. Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen, heißt es. Die Versäumnisse der Polizeiarbeit. Wie sehen Sie auf diese Aufarbeitung? Kommt die voran? Konnten Sie die voranstoßen, anstoßen?
Ja, das ist vor allem durch die Untersuchungsausschüsse passiert. Besonders durch die zwei Ausschüsse im Bundestag, wo auch Polizeiarbeit diskutiert wurde und ich habe von Anfang an zu allen eigentlich Vorschläge auch gemacht, was man ändern sollte. Das Versäumnis damals war eine dermaßen Organisationspanne, die aber in den Vorurteilen steckte, die die Polizei über die Eingewanderten hatte. Natürlich gab es da Kriminalität und natürlich hat die Polizei mit normalen Bürgern, also mit den Eingewanderten als solchen nichts zu tun, sondern wenn, hat sie es auch mit kriminellen Ausländern zu tun. Und daran das ist verallgemeinert worden. Und sie kamen dann einfach aus dem Trugschluss nicht mehr raus. Das muss in deren Milieu passiert sein. Die waren das selber, irgendwie hängt das zusammen. Und außerdem kam ja auch mal eine Aussage von der Polizei, die sagen uns sowieso nicht die Wahrheit, sondern die lügen uns eigentlich immer an.
Und da haben Sie eben gesagt, das steckt schon überhaupt, also das steckt in der Polizei deswegen drin, weil dort eben die Vorurteile so groß waren. Hat sich denn da jetzt was geändert?
Da hat sich viel geändert, wie gesagt, durch die Empfehlungen, die auch die Untersuchungsausschüsse ausgesprochen haben. In der Polizeihochschule in Münster, da waren auch andere. Wir haben viel darüber geredet. Ich habe immer gefordert, dass eine unabhängige Beratung über das Verhalten von Polizei in Deutschland gemacht wird. Jetzt haben wir Herr Goschke, der auch Abgeordneter ist, jetzt haben wir einen Polizeibeauftragten des Parlaments. Das finde ich eigentlich nicht so toll, weil da wieder die Blase ist, Parlament und Verwaltung, die arbeiten natürlich zusammen. Also das ist mir eigentlich zu wenig kritisch und zu viel, der Abstand ist nicht genug zur Polizei. Aber das haben wir in Deutschland, nicht in anderen Ländern gibt es diese unabhängigen Stellen bei der Polizei. Aber es hat sich geändert.
Wobei ich jetzt zum Beispiel, wir hatten vor einiger Zeit einen Überlebenden des rassistischen Überfalls in Hanau hier. Und auch die sind ja auch Herrn Hashemi. Und auch die sind, er persönlich ist angesprochen worden, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, und hat eine Gefährderansprache bekommen. So nach dem Motto, hier jetzt nicht Vergeltung, Rache zu üben. Also solche Dinge existieren nach wie vor.
Ja, ne, und wahrscheinlich viel mehr. Ich war ja, wie gesagt, auch in der Antidiskriminierungsstelle, habe da den Beirat geleitet und wir hatten den Präsidenten der Bundespolizei eingeladen, Herrn Roman. Und ich habe ihn natürlich auch auf die Rasterfahndung angesprochen und dann sagte er, Ausländerfeindlichkeit, Vorurteile kann es nicht geben, das verbieten die Vorschriften. Damit war der Fall für ihn erledigt.
Ja.
So einfach kann man sich das machen.
Das ist doch eine gute Antwort. 2013 ging der Prozess gegen Beate Zschäpe los. Sie ist 2018 schuldig gesprochen, sitzt im Gefängnis und bemüht sich derzeit um ein Aussteigerprogramm in Sachsen. Was sagen die Opferangehörigen, was sagen Sie dazu?
Ja, sie kann gerne Aussteigerprogramme machen, 10, 20. Aber was sie nicht kann, und deswegen will sie das Aussteigerprogramm ja als Punkt vorbringen. Sie wird sich wahrscheinlich in 2 Jahren bemühen, die Haftstrafe auf 15 Jahre, was ja in Deutschland als lebenslänglich gilt, zu beenden, also dann freizukommen, obwohl sie unter besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden ist. Und da muss man in der Regel länger sitzen. Und das halte ich für richtig. Denn wenn diese Frau nach 15 Jahren, die im Prozess, in dem 5-jährigen Prozess nicht ein Wort an die Opfer gerichtet hat, nicht ein Wort dazu gesagt hat, dass sie etwas wusste, sondern immer so tat, über diese Dinge haben wir uns gar nicht unterhalten, was Mundlos und Böhner taten, wusste ich überhaupt nicht, sondern wir haben ganz andere Dinge besprochen. Und jetzt hat sie ja gesagt, hätte ich doch nach dem ersten Mord an Enver Şimşek mich geäußert, hätten alle anderen verhindert werden können. Dieser Frau nach 15 Jahren freizulassen würde bedeuten, das ist eine Demütigung der Opfer, eine weitere Demütigung. Das würde nämlich bedeuten, dass man für einen Mord in Deutschland nur 1,5 Jahre sitzt. Es geht nicht, und das sind auch die Familien nicht, es geht ihnen nicht um Rache, aber es geht ihnen darum, für eine irgendwie Nicht-Vergleichbarkeit, aber ein wenig, ein Funke von Gerechtigkeit muss schon da sein. Es gibt in diesem Fall überhaupt keine Gerechtigkeit. Wenn sie vorzeitig entlassen würde, wäre das eine Schande für diesen Rechtsstaat Deutschland.
Und man merkt ihn an.
Und ich erweitere, und deswegen bemühe ich mich, die Opferrechte, jetzt kommt ja das Eigentliche, die Opferrechte zu erweitern. Die gibt es. Opferrechte sind nämlich in Deutschland so, auch bei Kapitalverbrechen, wenn der Prozess vorbei ist, zählen die Opfer gar nicht mehr. Sie wird angehört, wenn sie jetzt um Straffreiheit nach den 15 Jahren bittet, gibt es eine Anhörung vor dem Landgericht, vor dem Zuständigen. Die Opfer werden nicht angehört. Es muss also geben eine Opfererweiterungsrechte, ein Mitteilungsrecht der Behörden, die hat das jetzt beantragt, die wird angehört, und ein Anhörungsrecht für die Familien, die sagen, was haben wir denn in den 15 Jahren jetzt mitgemacht? Was haben wir und was haben wir durch die Morde mitgemacht? Und ich hoffe, dass ich dabei unterstützt werde. Ich habe auch schon an die EU geschrieben, die ja über die Opferrechte auch die Opferrechte empfehlen kann, Ausweitung. Da ist aber noch keine Antwort gekommen. Also, dass das nicht passiert, sondern dass die Opferrechte für diese Familien auch für andere von Kapitalverbrechen erweitert werden.
Sagt Barbara John hier im Deutschlandfunk Kultur. Als Barbara John 1981 angefangen hat, sich für den Berliner Senat um die Integration von Migranten zu kümmern, da hat sie Deutschland als Nicht-Einwanderungsland mit Einwanderern bezeichnet. Heute sagt sie, Deutschland ist ein Einwanderungsland mit einwandererfeindlichem Arbeitsmarkt und Bildungssystem. Frau John, das klingt ja fast schon ein bisschen wie eine Erfolgsmeldung. Wenigstens sind wir jetzt ein Einwanderungsland.
Ja, naja, aber das ist ja nur ein Begriff. Also ein Einwanderungsland muss natürlich seine Strukturen ändern.
Ich erinnere mich, dass Sie schon in den 90er Jahren vom kanadischen Einwanderungssystem überzeugt waren. Sind Sie das immer noch?
Ja, bin ich immer noch.
Erläutern wir kurz, also dass Kanada quasi bestimmt, welche Ausländer, welche Einwanderer dem Land gut tun.
Ja, das ist, also da geht es, gibt ja zwei größere Gruppen, die man wirklich unterscheiden muss. Einmal die Facharbeiter, die man braucht, die Menschen, die man hier beschäftigen will, die auch von vornherein beitragen sollen, natürlich zu Wirtschaft und Gesellschaft, und diejenigen, die kommen, um hier Sicherheit zu haben, die um ihr Überleben in dem Herkunftsland fürchten. Also die Flüchtlinge, die Asylbewerber. Und da muss man große Unterschiede machen. Und Kanada hat eben den großen Vorteil, dass es natürlich auch Flüchtlinge aufnimmt, die Leute aber holt aus den Ländern und nicht und sagt, wir bestimmen, wer kommt. Wir gehen in die Länder, reden mit dem UNHCR, in deren Flüchtlingscamps sich häufig diese Menschen aufhalten und von denen einige weder zurückgehen können oder sie brauchen auch ein anderes Aufnahmeland, weil sie sich hier nicht entwickeln können. Die nehmen wir dann auf. Und dann haben sie noch einen großen Vorteil. Sie beteiligen auch die Bevölkerung. Sie machen Verträge und sagen, das erste Jahr kümmert ihr euch um die Leute, wir können euch dabei unterstützen. Und ihr müsst Partnerschaften mit diesen Menschen bilden und sie beraten und eigentlich in dauernder Verbindung mit ihnen sein, sodass die Integration nach einem Jahr abgeschlossen werden kann, die Arbeitsintegration. Dann gehen sie in einen Arbeitsplatz.
Jetzt liegt Kanada aber auch nicht so nah an Fluchtrouten wie Europa. Also Kanada hat eine ganz andere Ausgangsposition.
Ja, selbstverständlich. Das ist nicht nachahmbar, aber der Grundgedanke ist nachahmbar, dass Kanada selber bestimmt, wer ins Land kommt. Und ich denke, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das Land nicht mehr allen, die glauben, dass sie in Europa, besonders in Deutschland, wir nehmen ja ein Drittel aller europäischen Asylbewerber auf, dass sie hierher müssen, das ist einfach nicht mehr machbar. Wir sehen ja jetzt schon, die Menschen leben jahrelang, werden sie auf dem Tempelhofer Feld, da vielleicht auch noch in Tegel wohnen. Sie bekommen keine Schulplätze, sie haben keine Kita-Plätze. Die unbegleiteten Jugendlichen sind nach 6 Monaten noch nicht registriert. Also eigentlich bieten wir den Menschen gar keine Integrationschancen mehr. Und das kann nicht sein, sondern wir müssen eine neue Politik beginnen, dass tatsächlich die Menschen, die hierher kommen können, als Kontingentflüchtlinge aufgenommen werden können. Das heißt, wir holen die Menschen aus dem Land, auch in Zusammenarbeit mit dem UNHCR, und nehmen sie dann auf. Und wer das nicht macht, der kann hier auch nicht aufgenommen werden.
Aber Frau John, aus welchem Land denn? Wo sollen die Flüchtlinge, die vor Krieg, Bürgerkrieg oder eben wirtschaftlicher Not fliehen, wo sollen sie, die sich denn sammeln?
Richtig, die müssen, auch Menschen, die ein besseres Leben haben wollen, müssen aufgenommen werden und betreut werden in den Ländern, in denen das ja jetzt schon hunderttausendfach passiert. Zum Beispiel in Jordanien, im Libanon, in der Türkei, in Indien, in den Nachbarländern.
Schieben wir da nicht unser Problem einfach ab?
Nein, das wird oft gesagt, aber wir schieben es ja nicht ab. Wir nehmen sie ja auf. Wir holen sie aus diesen, aber natürlich nicht alle, weil es einfach nicht geht, weil die Integrationschancen hier nicht sind. Und es gibt einen weiteren Punkt, der überhaupt nicht beachtet wird, der aber wesentlich ist. Wir geben sehr, sehr viel Geld. Also 40 Milliarden sind ja so im Jahr, nur für den Unterhalt und die Versorgung, schon gar nicht für die Bürokratie aus. Für wenige Flüchtlinge, also 300.000 kommen jetzt im Jahr ungefähr, jedenfalls war das der letzte Stand in 23. Und mit wie viel Geld leben denn Flüchtlinge in den Nachbarländern? Zum Beispiel in Saatari, in diesem großen Flüchtlings, in dieser riesen Anlage in Jordanien. Dahin muss das Geld. Die Flüchtlinge müssen da auch Wirtschaftszonen bekommen. Sie müssen in den Ländern eine neue Zukunft aufbauen können. Ich war jetzt gerade in Irakisch-Kurdistan im vorigen Jahr und habe mir das mal angesehen, wo Jesiden hingeflüchtet sind. Ein grauenhaft. Da kümmert sich keiner darum. Die haben keine Arbeitsplätze außerhalb des Camps. Das ist total falsch. Und insofern muss das viele Geld, das wir aufbringen müssen, wir haben die Mittel und wir können nicht nur 300.000 helfen, wir können 4 Millionen helfen, wenn wir es in diese Länder verlagern und mit diesen Ländern Verträge schließen. Das wird ja jetzt versucht. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins. Wenn es nicht gelingt, dann wird es auch in Deutschland schwierig im Zusammenleben. Das sehen wir ja jetzt schon durch die Rechten, die mit dem Finger auf die Menschen zeigen. Wieso auf die Menschen? Die machen das, was man ihnen verspricht. Warum sollen sie das Angebot von Deutschland nicht annehmen? Aber es kann nur angenommen werden, wenn es hier Integrationschancen gibt.
Während wir hier jetzt gerade dieses Gespräch aufnehmen, tagt ja der CDU-Parteitag und es wird genau darüber auch abgestimmt, eben über zum Beispiel eine Drittstaatenregelung, die im neuen Parteiprogramm, im Grundsatzprogramm verankert ist. Daraufhin haben die Kirchen, der sie ja auch eben angehen, schon gesagt, ihren Einspruch erhoben. Macht sie das nicht stutzig?
Ja, überhaupt nicht. Ich bin Katholikin und nicht nur dem Namen nach, sondern ich besuche auch die Kirche überhaupt nicht. Wir sind ein säkulares Land und ich bin Bürgerin eines säkularen Staates. Und hier kommt es nicht an, dass ich mich auf ein hohes moralisches oder religiöses Ross schwinge und von da aus meine Wünsche und wie Gesellschaft funktionieren soll formuliere, sondern hier geht es um den Zusammenhalt, um das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen, Einstellungen, Religionen, Gewohnheiten. Das ist die Aufgabe dieses Landes. Und da kann der Bischof sonst etwas sagen. Er kann es ja gerne machen. Er kann gerne, wie in Kanada, sagen, wir in der katholischen oder in der evangelischen Kirche, wir sagen dem Staat, wir sorgen uns für die. Wir bezahlen das Geld für sie aus den Kirchensteuern oder weiß ich woher. Das können sie ja sagen. Aber der säkulare Staat hat die Aufgabe, die Menschen, die hier leben, nicht aufeinander losgehen zu lassen oder mit dem Finger auf sich zu zeigen, sondern dass sie sich vertragen und dass sie ihre Probleme miteinander lösen können.
Unser Gast Barbara John hat sich, wie man über die ganze Sendung hergehört hat, nicht die bequemsten Aufgaben in ihrem politischen und gesellschaftlich aktiven Leben genommen, sondern da, wo es doch ein bisschen auch zur Reibung kommt. Man hört aber auch in Ihnen einen erfüllten Menschen. Aber Frau John, gibt es auch noch anderes als Politik in Ihrem Leben? Ich habe gelesen, als junge Frau haben Sie eine andere Ablenkung gehabt. Sie waren Ruderin.
Ja, ich habe in Hamburg schon gerudert, auf der Elbe, und dann habe ich auf der Themse bin ich gerudert. Ich habe ja ein Jahr, als ich das hier Studienjahr in London hatte, und wir haben die Universitätsmeisterschaft gewonnen. Das war sehr schön.
Also
in England.
Hm. Also sportlichen Ausgleich damals. Heutzutage?
Im Achter habe ich gerudert und im Einer. Hm.
Und heute, wo das vielleicht, Sie rudern nicht mehr, nehme ich an.
Nein, leider nicht. Nein.
Also jetzt weniger sportlicher Ausgleich. Aber Sie sind Sammlerin. Sie sammeln Chromolithografien. Vielleicht können Sie uns das ganz zum Schluss noch, mir, die ich überhaupt nicht weiß, was das ist,
erzählen, das Wort muss man ja 20 Mal sagen, um es aussprechen zu können, so ungefähr. Also eine Chromolithografie, das gehört zu den Luxuspapieren, und wir sagen hier Oblaten, das sind die feinen, ausgestanzten, farbigen Bilder, die man früher in die Poesiealben klebte. Die sind Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, und besonders von großen Betrieben. Die haben angefangen mit dem Steindruck. Das heißt, da sind 20 Steine, um die Farben richtig aufzubringen, auf bestimmtes Papier gedruckt worden. Und natürlich so, dass man das Papier hinterher prägen konnte, sodass eine plastische, eine Prägung, eine geprägte Oblate oder
so richtig dreidimensional,
herauskam. Und die haben sich bis heute natürlich, haben die immer noch diese Ausstrahlung. Und ich habe da einige Alben und habe auch eine kleine Sammlung und erfreue mich daran. Man kann es als Kitsch bezeichnen, aber wenn man vor diesen Oblaten sitzt, vergisst man Raum und Zeit. Und das ist das Schöne daran.
Und vielleicht auch manchmal die ein oder anderen Probleme und schweren Themen, die sonst ihr Leben bestimmen. Barbara John, danke für die Zeit, die Sie mit uns geteilt haben, und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.
Das wünsche ich uns allen.